Der erste Premier League-Spieltag ist hinter uns. Die Spurs hatten das letzte Spiel, das Montagsspiel, abends gegen Leicester. Und bevor wir über die Partie an sich reden, David, Max, wie war denn eure Vorfreude vorm Spiel? Also dadurch, dass die anderen Teams ja alle vor uns dran waren, hat sich das so ein bisschen aufgebaut. Wenn man die erste Partie ist, irgendwie Freitagabend noch spielen würde, dann ist man zwar direkt drin, aber die anderen Spiele waren ja noch nicht, waren dann halt schon gespielt, als wir dann endlich dran waren. Habt ihr euch sehr darauf gefreut? Wart ihr nervös? Wie sah es bei euch aus?
Puh, also ich war in diesem Fall sehr, sehr happy über die Spielansetzung, aus Gründen, die ich gleich noch erkläre. Es ist natürlich schon so, dass wenn du erst Montagabend spielst und vorher schon alle anderen Partien gelaufen sind, dann ist die Antizipation da immer sehr hoch. Es gibt ja auch dann diese, andersherum, ja auch quasi dieses Meme, wenn man irgendwie am Early Kick auf Samstagmorgens gewinnt, dann kann man sich irgendwie schon zurücklehnen und das Wochenende genießen. Mhm. Die Erwartungshaltung war auf jeden Fall, die Spannung war sehr groß. Es war für mich insofern gut. Ich war im Urlaub und bin quasi das Wochenende, war ich sehr im Stress, sehr viel unterwegs und konnte dann montagabends recht entspannt dann das Spiel zu Hause schauen. Das war gut. Insofern war ich sehr happy mit der Ansetzung. Würde das jetzt aber auch nicht jedes Wochenende haben wollen. Generell Vorfreude natürlich riesig. Inwiefern die dann gedämpft wurde, können wir ja gleich noch besprechen. Same old, Tottenham. Aber an sich natürlich sehr schön, dass die Premier League wieder da ist. Ich freue mich mega. Und ja, genau. Max, wie ging es dir?
Ich habe mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken gemacht. Eigentlich ein dankbarer erster Gegner. Gut, kann man sich natürlich auch immer drüber streiten, weil wenn man, kann natürlich auch gemein sein, aber eigentlich, wenn ich mir einen Gegner aussuchen müsste für den ersten Spieltag, dann wäre so ein Aufsteiger wie Leicester schon ganz nett. Wobei Leicester ja auch schon, ist ja jetzt auch nicht unbedingt immer der Gegner so gewesen, der uns so super liegt, ne? Und ich weiß nicht. Aber eigentlich hatte ich mich drauf gefreut. Wir hatten auch wieder hier in Berlin in größerer Gruppe geschaut. Das war auch sehr nett. Haben leider immer noch keinen Sieg gesehen. Ich weiß nicht, wir haben uns bestimmt 8-9 Mal getroffen. Wir haben noch nicht ein einziges Mal einen Sieg erlebt. Das ist echt, das ist bald schon beeindruckend eigentlich, das so lange durchzuhalten.
Das ist komplett absurd.
Das sind eigentlich meine Gedanken so da vorm Spiel gewesen. Und ich freue mich auch, habe mich einfach gefreut, dass Premier League jetzt wieder losgeht, auch wenn ich am Samstag eigentlich gar nichts geguckt habe. Kein einziges Spiel. Oder am Sonntag auch noch, am Wochenende meine ich.
Ja, bei mir war es genauso wie David. Ich bin halt tatsächlich erst Montagabend aus dem Kurzurlaub wiedergekommen. Das heißt, das war die perfekte Ansetzung für mich. Sonst wäre es einfach total schwierig gewesen, überhaupt das Spiel verfolgen zu können. Und ich hatte dann halt am Montag eine 6 Stunden Zugfahrt. Und da baut sich das dann natürlich auf. Wenn du nichts zu tun hast, wenn du so ein bisschen drüber nachdenken kannst. Ich habe dann die Zeit genutzt und weil ich ja sonst nie dazu komme, irgendwelche englischsprachigen Tottenham-Podcasts zu hören, habe ich mal die letzten Folgen The Fighting Cock gehört, den ich wahrscheinlich für den besten englischsprachigen Spurs-Podcast halte, beziehungsweise der mir am besten gefällt. Ist eine schöne Mischung aus ein bisschen also aus Expertise und Unterhaltung. Also wer noch ein bisschen mehr Spurs-Content braucht, kann auch den gerne hören. Und so hat sich das für mich so ein bisschen aufgebaut. Ich habe mir überlegt, okay, gibt es vielleicht irgendwelche Überraschungen in der Startelf? Das war dann nur bedingt der Fall. Die einzige Überraschung, die es meiner Meinung nach gab, war, dass Kulusevski nicht gespielt hat. Der vermeintlich beste Spieler der Vorbereitung. Ich will ihn ja eigentlich auch nicht mehr auf dem Flügel sehen, deswegen war ich darüber gar nicht so erbost, aber ich glaube, und da können wir auch gleich mal drüber sprechen, dass er vor allem auch gegen Leicester eine sehr, sehr gute Rolle als Achter anstelle von Papesar abgegeben hätte. Aber grundsätzlich sehr viel Vorfreude und eine erste Hälfte, die ja sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, sehr viel Lust auf mehr gemacht hat. Ja. Und wo die Spurs unfassbar dominant waren. Also ich glaube, über 70% Ballbesitz in der ersten Hälfte. Ja. 76 habe ich irgendwo gelesen. Ich habe es jetzt nicht mehr gegengecheckt. Und ja, also komplette Spielkontrolle. Leicester war gar nicht in der Partie. Also wirklich überhaupt nicht.
Und 72% in der ersten Hälfte.
72, was auch schon übertrieben viel ist. Und ja, das Einzige, was in der ersten Hälfte gefehlt hat, war, dass man den Sack zugemacht hat. Und das ist einem dann halt leider auch hinten raus auf die Füße gefallen.
Ja, Max, du hast es eben schon kurz erwähnt, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen. Auftakt gegen Leicester, Aufsteiger, ja, irgendwie auch ein Ort oder ein Gegner mit gewissen, ja, auch einigen, ja, doch Spielen, die in Erinnerung geblieben sind. Also das letzte Mal im King Power haben wir, also jetzt vor Montag, 4-1 verloren. Oh, das war, glaube ich, unter Stellini oder so.
Jetzt, wo du es wieder sagst, oh, stimmt.
Dann ja, davor das Kein Spiel war dieses absolut 5-2? Verrückte Bergwein-Spiel.
Ach, das, du meinst auswärts. Ja, stimmt, genau.
Genau, das war...
wo wir uns auch sehr schwer getan haben, genau. Ja,
ja, im Januar 22. Es wurde, weiß ich ja schon, eigentlich viele einig, dass Leicester schon ein dankbarer Gegner ist und auch in dieser Saison zu den Abstiegskandidaten zählt.
Definitiv.
Steve Cooper, neuer Trainer, der ja durchaus auch irgendwie eine gute Vita hat, aber einfach da zu viel, auch dann jetzt im Vergleich zu der Aufstiegssaison letztes Jahr, zu viel Umbruch gab, vor allem auf der Trainerposition halt, Enzo Maresca zu Chelsea. Insofern eigentlich auf dem Papier ein sehr dankbarer Gegner, und ich dachte dann auch, in der ersten Halbzeit wurde das auch komplett bestätigt, da sah Leicester wirklich eigentlich nicht Premier League tauglich aus. Mhm. Die Spurs haben sehr, sehr gut gespielt, so gut wie, also jetzt auf die Premier League bezogen, so gut wie irgendwie lange nicht mehr gefühlt. Besonders gefallen hat mir James Maddison an seiner alten Wirkungsstätte. Und das ist dann eben so krass, wenn du das in Relation setzt, wie schlecht Leicester aussah in der ersten Halbzeit, also wirklich nicht Premier League reif eigentlich, und wie gut die Spurs sie dann haben aussehen lassen in der zweiten Halbzeit, wo man wirklich dann echt noch ins Schwimmen geraten ist teilweise. Das ist stimmt mich dann doch schon ein bisschen bedenklich. Und ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon den Sprung machen wollen oder noch ein bisschen bei der ersten Halbzeit bleiben wollen, die ja wirklich sehr positiv war. Man kann wirklich eigentlich nur bemängeln, dass man nicht mehr höher geführt hat zur Pause, weil das war eigentlich eine sehr, sehr runde, sehr, sehr runde Performance. Ich habe gerade kurz schon erwähnt, James Maddison, irgendwie der Dreh- und Angelpunkt von allem, was die Spurs offensiv so gemacht haben. Sehr viele, sehr, sehr viele gefährliche Flanken, hatte nach einer halben Stunde schon 10 Ecken auf dem Konto, glaube ich.
Oh ja.
Auch immer wieder Solanke gesucht, der ein bisschen unglücklich war, aber prinzipiell mir auch gut gefallen hat. Halt natürlich im Abschluss jetzt noch nicht glänzen konnte, aber sich da eigentlich schon ganz gut eingefügt hat vorne. Ja, also im Grunde genommen, das Einzige, was man kritisieren kann, ist die mangelnde Chancenverwertung. Ich habe Pedro Porro glücklicherweise in meinem Fantasy-Team gehabt, das hat mich gefreut. hat seine Torgefahr mal wieder unter Beweis gestellt. Und so geht man dann einzeln in die Pause, und ich weiß nicht, man, vielleicht die ersten, die bösen Zungen werden sagen, dass man da schon, dass da vielleicht schon die ersten Leute bei der Geschichte auch oder bei der typischen Tottenham, typischen Tottenham-Spielverlauf vielleicht schon die ersten unruhig wurden nach dieser doch sehr dominanten ersten Hälfte.
Ja, also keine Ahnung, man hatte ja in der ersten Hälfte nicht super viele wirklich glasklare Torchancen. Also man hatte, dadurch, dass man Gegner hinten reindrückt, ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Aber man ist ja trotzdem zu Abschlüssen gekommen. Solanke ein paar Mal per Kopf, Porro dann mit dem Tor. Und das Einzige, was mir wirklich in der ersten Hälfte gefehlt hat, sie hatten so ein bisschen zu viel Spaß am Fußball. Also das hat so ein bisschen gewirkt wie so eine so eine Truppe, die jetzt einfach auf den Bolzplatz geht, viel zu gut ist für den Gegner, der da aufläuft und nicht zielgerichtet genug spielt. So hat sich für mich die erste Hälfte so angefühlt. So, okay, wir zeigen denen so ein bisschen, wie gut wir sind. Aber wirklich so dieses, den Gegner wirklich kaum zum Atmen kommen zu lassen, das war tatsächlich trotz der Dominanz nicht der Fall, meiner Meinung nach. So, wenn ihr euch mal dran erinnert, was man da, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal gehabt, dass dann plötzlich Mannschaften uns hinten reingedrückt haben und gefährliche Abschlüsse am Fließband hatten. Und man hatte trotz dieser Unmengen an der Ballbesitz in der ersten Hälfte halt wenig Abschlüsse, wirklich, dass man wirklich mal versucht hat, einen Schuss zu nehmen. Einmal war Sonny aus so einer klassischen Schussposition zu nehmen, so 20 Meter außerhalb des Strafraums, hat er Platz nicht, habe wirklich mich aufgeregt, dass er den Schuss nicht nimmt, weil er, ich weiß nicht, Sonny hatte seit einem Jahr nicht mehr so viel Platz und keine Ahnung, ich war ein bisschen mad, eben, dass man in der ersten Hälfte den Sack offensichtlicherweise nicht zugemacht hat, aber dass man da eben nicht zielgerichtet genug gespielt hat. Sonst wirklich eine brillante, brillante erste Hälfte. Man ist ja eigentlich auch wirklich gut aus der Pause gekommen. Also die ersten 10, 15 Minuten, ich weiß nicht mehr, wann ist das Tor genau gefallen? Habt ihr das auf dem Schirm?
Ja, in der 57. Minute.
Genau, also die knapp 15 Minuten nach der Pause, die waren auch gut. Da kommt Bentancur zum Abschluss, der viel zu zentral ist. Dann Solanke, der ein gutes Spiel gemacht hat, bis auf die Tatsache, dass er eigentlich mit einem Tor rausgehen muss,
ja,
kommt er auch
Minimum zum... sogar schon fast. Naja, gut, muss man nicht übertreiben, aber eins muss er machen, ja.
Genau, und vor allem für mich eben der Schuss in der zweiten Hälfte, den er dann total unpräzise einfach auf den Mann bolzt, wo wenn er den halbwegs in die rechte Ecke bekommt, dann gehe ich nicht davon aus, dass der Leicester-Keeper den dann rauswischen kann. Also wirklich 60 Minuten lang wirklich gutes Spiel von den Spurs, dann bekommen die das Gegentor, was auch immer Romero da macht,
ja.
Stellungsfehler und dann auch noch das Abseits aufheben und das kotzt mich halt an, weil er ist ohne Frage on his day der beste Spieler, die Spurs haben, also er ist ein absoluter Weltklasse Verteidiger, aber solche Dinge ziehen uns dann halt immer wieder mal runter. Das passiert nicht super häufig, dass er defensiv solche Aussätze hat, aber wir haben auch die, es passiert halt auch einmal die Saison, dass er irgendwo vom Platz fliegt oder ähnliches und dann ist es, das regt mich dann halt umso mehr auf, weil er jetzt auch in den letzten Wochen mal darüber gesprochen hat, dass man jetzt dass man dieses Jahr unbedingt einen Titel mit den Spurs gewinnen möchte und wir sind uns relativ einig, dass wenn diese Saison nicht so verläuft, wie wir uns das alle erhoffen, das heißt Top 4 und irgendein Titel nebenbei, Euroleague, League Cup oder was auch immer, dann ist Romero der Erste, der dann vielleicht nach einem Exit sucht, also der dann zu einem größeren Verein wechseln möchte. Und dass dann ausgerechnet der, das ist natürlich offensichtlicherweise keine Absicht, aber dass der uns dann die erste Partie insofern herschenkt, er dann der ist, der den entscheidenden Fehler vor dem Gegentor macht, ist irgendwie, es hat so einen Fadenbeigeschmack für mich. Es war einfach scheiße, aber noch viel schlimmer fand ich dann die Tatsache, dass die Spurs danach sich so unfassbar leicht verunsichert haben lassen davon, dass Leicester jetzt mal kurz das Momentum übernommen hat. Furchtbar unroutiniert, furchtbar unabgeklärt, dann wirklich ins Schwimmen geraten und dass sowas passiert eine Top-Mannschaft nicht gegen Leicester. Das fand ich schon ein bisschen beunruhigend, auch wenn der Großteil des Spiels sehr gut war und ich glaube, dass wir das in 9 von 10 Fällen auch gewinnen würden. Monolog Ende, sorry.
Ja, weiß ich gar nicht, was ich noch groß zu sagen soll. Bei Romero ist halt so auffällig. Ja, machen wir Podcast zu. Bei Romero ist halt so auffällig, dass es ihm immer wieder irgendwie solche Schnitzer. Nee, was heißt immer wieder? Aber in regelmäßigen Abständen, so gut er dann auch ist, oft, ihm dann halt wirklich solche Schnitzer passieren und die uns ganz häufig dann eben auch, ja, sehr, sehr viel kosten irgendwie, wie jetzt auch. Ich meine, Leicester hatte zwei und es ist überhaupt eigentlich, das ist es halt, was auch viele, glaube ich, so frustriert hat nach dem Spiel oder beim Spiel, dass es eben, haben ja auch alle gesagt, dass es wirklich doch schon sehr ähnliche Probleme insgesamt waren wie teilweise in der letzten Saison. Wir haben ja jetzt gar nicht so viele Chancen zugelassen. Wir haben Leicester dann wieder ins Spiel kommen lassen, durchs Tor auch, und hatten da keine richtige Antwort. Aber es war auch wieder jetzt so, dass wenn wir Chancen zulassen, das halt richtig gute Chancen sind. Darum kam ja auch dieser XG-Wert, der am Ende dann auch relativ ausgeglichen war, zustande. Weil Leicester in der zweiten Halbzeit einmal durch das Tor, was eine ziemlich gute Chance war, eben ein Tor gemacht hat. Und dann gab es ja noch einmal diesen Schuss von Vardy, den Vicario da so mit dem Fuß oder mit der Hand noch so rausfischt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war in der 70. Minute. Und das waren halt zwei Riesenchancen. Und das ist echt...
Plus die Bergwall, den Bergwall-Aussetzer.
Ja, was dann war auch nochmal eine Riesenchance? Das war halt so ein bisschen, das war halt gefährlich, ne, aber...
Ja, aber ich sehe schon, was du meinst. Da würde ich dann aber halt insofern ein bisschen gegen argumentieren wollen, dass diese eine Chance, also das Tor entsteht durch einen individuellen Fehler, das darf nicht passieren. Und die zweite Chance, die besteht, die kommt dann halt aus der Verunsicherung raus, dass aber halt irgendwie ab der 80. Minute, also von der 1. bis zur 60. und von der 80. bis zum Ende des Spiels, hat der Leicester gar nichts. Also wirklich, gar keine Chancen haben wir sie wirklich, ja, aber das komplett hat ihnen auch gereicht.
Sie sind dann ja haben sich zurückgezogen. Die waren ja völlig zufrieden mit gegen Tottenham unentschieden zu spielen. Also die haben mal auch nicht so ausgesehen, als hätten sie jetzt noch größere Ambitionen darauf, uns irgendwie auszukontern oder so. Und im Endeffekt haben sie das ja auch wirklich ganz gut gemacht. Also so richtig super zwingend sind wir dann ja auch nicht mehr geworden, ne? Als wir dann ja zwar schon am Drücker waren, dann in den letzten Minuten, aber ja, also bisschen mehr hätte man sich wahrscheinlich schon erspielen können. Und das müssen wir einfach abschalten, dass wenn wir halt Chancen zulassen, dass das dann immer so Riesenchancen sind, die dann häufig auch im Tor enden. Das ist einfach ein Riesenproblem und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das jetzt die Saison so weitergeht, wie es letzte Saison auch schon halt gelaufen ist.
Ich habe mir tatsächlich mehr Sorgen darum, beziehungsweise eigentlich, und das ist vielleicht das Absurde an der Partie, mache ich mir erstaunlich wenig Sorgen um grundsätzlich, was bei den Spurs passiert. Ich bin einfach ein bisschen sauer, dass man vorne die Dinger nicht reinmacht, denn du kannst dir, also unser Spielstil wird immer Großchancen zulassen in einem gewissen Rahmen. Dafür stehen die Spurs zu offensiv. Es wird immer eine Großchance, also fast immer irgendeine Großchance dem Gegner vor die Füße fallen. Das ist dann halt aber egal, wenn du mehr als ein Tor machst. Und das ist uns halt gegen Leicester gar nicht gelungen. Also was heißt gar nicht? Es ist uns nicht gelungen, das zweite Tor zu machen. Und das muss halt einfach in den kommenden Wochen und Monaten halt einfach besser laufen. Dass wenn du diese Dominanz nicht in Tor ummünzen kannst, dann bringt sie dir halt auch einfach nichts. Dann stehst du einfach nur sehr hoch. Und wenn man das, und das ist ja auch das, was Postecoglou auch immer anspricht, wenn man das offensiv besser handelt, dann ist diese defensive Anfälligkeit nicht so problematisch. Natürlich wäre es besser, wenn man diese Großchancen erst gar nicht zulassen würde. Aber so wie Postecoglou, und da kann man natürlich sagen, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, aber Postecoglous Ansatz ist es halt, offensiv so gut zu sein, dass diese defensiven Anfälligkeiten halt einfach ausgeglichen werden.
Ja.
Jo, dann hat ja Jamie Vardy generell ja sehr gerne gegen Tottenham
ja, mit 37, Alter. Wirklich.
Das Tor erzielt, dann hat sich auch noch nicht nehmen lassen, dann einen kleinen Gruß an die Kurve zu schicken, oder an den Fanblock besser gesagt, an den Auswärtsblock.
Ist da eigentlich irgendwas passiert?
Muss ich ja, das ich weiß gar nicht genau, einfach vielleicht ein bisschen ausgepfiffen, weil er wurde ja ausgewechselt, vielleicht ist er irgendwie langsam gegangen, I don't know. Ich muss ja sagen, ich muss das ja schon irgendwie auch respektieren, da sein Shithouse-Game. Gleichzeitig finde ich es immer so witzig, dass er wirklich in England, also ich weiß gar nicht, da müsst, also es kann ja auch sein, dass das einen Grund hat, ich weiß es nicht so genau, müsste ich mal mich mehr, vielleicht mit einem älteren Fan mal zusammensetzen, aber in England ist ja wirklich dieses Premier League, also ich meine, ich habe ja vor 1992 auch schon Fußball gespielt in England, ich verstehe das manchmal nicht so ganz, dass dann Vardy hier zeigt, ja, wir Liste 1 Premier League, Tottenham 0, ja, okay, aber Tottenham war auch schon mal Meister, also I don't know. Ich meine, klar, dann werden die Leute sagen, das war in der Steinzeit und ist okay, ich kann damit den Jokes allen, ich kann damit leben, aber ich verstehe es manchmal nicht so ganz, weißt du?
Ich weiß nicht, so, keine Ahnung, so soll er machen. Es ist, er hat zwei große Titel mit Leicester gewonnen, wir nicht. Er hat jetzt irgendwie das Right to Brag, wie man so sagt, kein Plan. I don't care. Ich war da nicht irgendwie sauer, sondern dachte mir halt so, okay, solange wir in die richtige Richtung uns bewegen als Verein, ist mir das relativ egal.
Ja, ja. Ich wollte es nur noch mal kurz der Vollständigkeit halber erwähnen, weil das ja auch noch mal so ein bisschen dann, also ich wurde auch jetzt schon von Leuten darauf angesprochen, die überhaupt nichts mit Tottenham immer zu tun haben. Heute an der Arbeit beim Mittagessen kam dann auf einmal mein Kollege, der, glaube ich, hauptsächlich Bundesliga verfolgt, Mainz-Fan, schöne Grüße an der Stelle, kam dann auf einmal und meinte dann, ja, Tottenham war ja nicht so gut und dann fing er irgendwie mit Jamie Vardy an und ich dachte mir, komm, was soll das denn jetzt?
Ja, das ging viral, ne, dieses ganze Ding, ja. Ey, als ich die Twitter-Like schon wieder gesehen habe, die diese Szene da von Vardy bekommen hat, das ist auch echt frustrierend irgendwie.
Es war, es ist halt einfach so ein Meme, was einfach das können wir erst in dem Moment, also es stirbt erst in dem Moment, in dem wir die Euroleague gewinnen, Meister werden oder keine Ahnung, zweimal in Folge die den FA Cup gewinnen. Das ist so dieses, Tottenham holt keine Titel, egal wie absurd das auf die Historie betrachtet ist. Fakt ist auch, dass man halt seit über 20 Jahren keinen großen Titel gewonnen hat. Und I don't know, ich habe mich damit irgendwie abgefunden, aber es ist sehr einfach, damit Twitter-Likes zu bekommen. Grundsätzlich ist es natürlich absurd, dass ausgerechnet der 37-jährige Vardy das Tor gegen uns macht, aber ich war eigentlich überrascht, dass es nicht Harry Winks war, denn das wäre noch klassischer gewesen für die Spurs.
Winks habe ich gar nichts gesehen. Wie war der eigentlich? Was sagen die Portale?
Ich habe keinen Plan, ich habe den auch nicht wahrgenommen. Also ich habe dann... Ja, aber irgendwie sonst, ich mochte Wings ja eigentlich immer auch als Spieler, irgendwie ist kein gutes Spiel, so vom Gefühl her. Aber ich war auch nicht auf ihn fokussiert, sondern darauf, was die Spurs so machen. Ja, bei den Spurs fand ich die allermeisten Spieler gut, um das auch mal kurz zu sagen. Ich fand Sonny in der ersten Hälfte sehr stark auf links. Der hat sehr dynamisch gewirkt, viele smarte Dribblings gemacht, viele irgendwie schöne Körperbewegungen, mit denen er die Gegner mal ins Leere laufen lassen, was ich von Sonny so in der Form nicht gewöhnt war. Solanke auch ein ordentliches erste Partie, aber sollte halt mit einem Tor rausgehen. Madison hat David ja auch schon angesprochen, wahrscheinlich in der Hinrundenform der vergangenen Saison, wirklich sehr, sehr gute Partie. Bis halt zum Gegentor, wo dann alle plötzlich schlechter wurden. Und der Einzige, der wirklich so klar abgefallen ist, war Brandon Johnson, der keine gute Partie gemacht hat. Papessar fand ich auch nur so lala. Gutes Gegenpressing, aber dann mit dem Ball nicht so viel Ideen gehabt. I don't know. Und oh ja, also ich habe mich unfassbar gefreut, dass er ihn wieder spielen zu sehen, weil diese
stimmt, habe ich gar nicht
dieses unfassbare, also dass man ihm nicht den Ball abnehmen kann. Das ist so eine Augenweide, keine Ahnung.
Ja, er war ja auch verletzt, aber, das muss man natürlich auch nochmal bedenken dabei. Also
das ist so, eigentlich wäre in der perfekten Welt hätte er dieses Spiel gar nicht bestritten, weil wir einen guten Backup haben und wir Udogi ein bisschen langsamer wieder an Premier League Fußball hätten heranführen lassen können. Also Udogi war tatsächlich auch mit der Schwächste, aber bei ihm ist es total verständlich. Der hat in der Preseason 45 Minuten gespielt, im Gegensatz zu den anderen, die komplette Zeit dabei waren. Ja, um mal kurz bei Saar zu bleiben, weil sich ja die Anzeichen verdichten, dass die Spurs unbedingt noch einen dynamischen Achter verpflichten wollen. Ich verstehe es nur bedingt, weil ich glaube, wie gesagt, wenn du in dem Spiel Kulusevski auf der 8 gehabt hättest, der ist natürlich nicht so dynamisch wie ein Saar, der ist auch nicht ganz so gut im Gegenpressing, aber sonst auf technischer Ebene ist er ihm sogar um einiges voraus. Ich glaube, da bist du eigentlich gut genug besetzt, aber Postecoglou sieht da anscheinend noch Nachholbedarf. Die Frage ist, wer könnte das sein? In den letzten Tagen ist der Name Joao Gomez von den Wolves mal aufgetaucht. Und ich bin ganz ehrlich, das ist so ein Spieler, den ich in meinem Leben noch nie wahrgenommen habe. Also keine Ahnung, irgendwie.
Also Joao Gomez, ich muss so kurz gucken, ob ich gemutet bin, ist auch wirklich der absolut generischste Fußballername, den man sich so vorstellen kann. Also,
So
wenn du mir jetzt Joao Gomez,
FIFA-Scouting aus
kannst du mir,
Portugal.
also das ist ja, keine
Gomez.
Ahnung, das ist noch schlimmer ist, ich weiß nicht, ich hatte jetzt neulich nochmal so einen Namen, der auch irgendwas Portugiesisches, irgendwas mit, warte.
Also, wie.
Irgendwie irgendwas mit Jota oder sowas.
Ja, Schotter gibt es auch genug.
Ja.
So ein John Brooks aus England. Oder ein Thomas Müller.
Carlos
aus.
Jota oder sowas. Ist auch so ein. Keine Ahnung.
Ja.
Spielt
Ich
schon
habe auch.
seit 3 Jahren bei den Wolves, hätte ich hier geglaubt.
Als ich nach Joao Gomez dann gesucht habe, mir halt sein Stats etc. angucken wollte. Der Name ist so bekannt, dass Joao Gomez nicht der erste, also der Fußballer ist nicht der erste, den du findest. Das ist irgendein Sänger. Also bestätigt deine These sehr gut.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr zu dem Spieler irgendwas sagen könnt. Ich bin da tatsächlich überfragt und ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, mich da jetzt noch intensiv damit zu befassen. Zur nächsten Folge dann vielleicht. Die ist ja dann auch relativ direkt vor dem Schluss des Transferfensters. Zur Erinnerung, das geht bis zum 30. August.
Ja,
Und
gar nicht mehr so lange hin.
ja, noch 9 Tage. Pass auf, ich glaub 19 Uhr schließt, also wirklich fast genau 9 Tage. Denn wir nehmen um 19:20 Uhr auf. Ja, genau. Und andere Namen sind sowas wie Ederson von Atalanta. Und so weiter. Gallagher ist jetzt gerade fix zu Atletico gewechselt. Jacob Ramsey ist vielleicht noch eine Option. Aber so ganz zufrieden bin ich mit den Optionen, die es da gibt, nicht. Aber, und das muss man auch dazu sagen, wir wurden in dieser Transferphase schon mal komplett überrumpelt mit einem Namen, den wir, glaube ich, alle nicht auf dem Zettel hatten, denn wir haben darüber noch nicht
Ja, weil
gesprochen.
das auch so absurd ist.
Und
Man vergisst das so
das
leicht.
das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um das zu tun. Denn ich bin irgendwann aufgewacht. Ich weiß gar nicht, ob es aufgewacht ist, aber ich habe irgendwann auf Twitter geschaut und dann gesehen, dass dann Wilson Odobert von Burnley zu Spurs gewechselt ist. Und meine erste Reaktion war so: Ha? So, what? How? Was? Wie?
Who the fuck is that?
Überhaupt nicht überhaupt nicht damit gerechnet. Dann mich intensiver mit dem Spieler beschäftigen, gedacht, ah ja, okay, passt. Also vom Profil her. Wie gut er dann wirklich ist, das werden wir dann müssen wir dann selbst sehen, denn ich kann ganz offen und ehrlich sagen, ich habe letzte Saison zwei Spiele von den Spurs von Burnley gesehen. Das sind beide gegen Tottenham und in einem waren wir im Stadion. Da habe ich nicht darauf geachtet, wer bei Burnley auf dem Platz steht. Daher bin sehr gespannt, ein sehr spannender Spieler, genau das, was wir halt gesagt haben, sehr gut im 1 gegen 1, jemand, der, sagen wir mal, eine gute Ball Retention hat auf den Außen, technisch sehr, sehr gut und ja, die Offensive in einer optimalen Welt, also die Offensive der Spurs auf ein neues Level hieven könnte, sehr viel Konjunktiv, denn auf welchem Level er jetzt wirklich Stand jetzt agiert, glaube ich, also kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr zu sagen könnt. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde es ist eine sehr kreative Lösung, die mir vom Profil tatsächlich noch besser gefällt als die, als meine, mein Favorit, Johan Bakayoko. Aber er ist natürlich Stand jetzt, soweit ich das beurteilen kann, eben noch lange nicht auf dem Niveau. Daher bin ich gespannt. Ich war jetzt gegen Leicester nicht im Kader, weil er die Arbeitsgenehmigung nicht schnell genug bekommen hat. Gegen Everton wird er aber mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit dann im Kader stehen. Und das ist auch sehr wichtig, denn wenn ich noch einmal Timo Werner als Right Winger sehe, dann stirbt, glaube ich, irgendwas in mir. Weil was für eine Idee war das denn, Mensch? Also wirklich eine absolute Katastrophe.
Ja, das war leider ein ziemlich kläglicher Kurzeinsatz. Ja, Odobert, hast du schon ganz gut gesagt. Ich glaube, wir können gar nicht mehr sagen, jetzt, weil wir einfach nicht mehr wissen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, da ging es sehr vielen so, die überrascht waren. Spannender Deal, viel Geld, 30 Millionen. Ich gebe mal Johann Lange und Ange einen Vertrauensvorschuss und lass mich mal hoffentlich positiv überraschen. Und ja, du sagst, es ist Werner, das war nix. Bergwall, whatever, ist dann ja auch ins Spiel gekommen. Wirkte zuerst irgendwie sehr frisch. Dann hatte er diese katastrophale Aktion hinten, wurde von Vicario klein gemacht und danach war er gefühlt nicht mehr derselbe. Archie Gray kam auch rein.
Fand ich wirklich richtig gut.
Wie bitte?
Also richtig gut, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich fand ihn sehr gut. Also ich fand ihn wirklich sehr gut.
Archie Gray oder?
Bergwall.
Ja, Bergwall war fantastisch.
Ja, also ich fand, er war halt dann zum Ende hin auch kein Faktor mehr, aber als er reinkam, hat man schon gemerkt, dass er doch sehr, sehr viele Ideen hat, einfach total kreativ ist und richtig, richtig gut mit dem Ball am Fuß auch. Er hatte da ein, zwei Situationen, wo man einfach irgendwie diese Finesse gesehen hat, die ich bei einem Pape Sarr nicht immer sehe.
Ja. Da kurz bevor wir es vergessen, Bentancur musste da mit einer Kopfverletzung runter. Glücklicherweise nichts Schlimmeres. Also da gab es sowohl von Ange als auch, glaube ich, von einem Personal Trainer oder so von Bentancur ein bisschen Entwarnung, dass das nicht so, also halt im Rahmen des Ganzen, dass er halt sich eine Kopfverletzung zugezogen hat, nicht so wild ist. Der wird gegen Everton mit Sicherheit nicht spielen, aber es ist jetzt nichts Langfristiges. Und als man die TV-Bilder gesehen hat, habe ich tatsächlich schon Schlimmeres erwartet, weil es war eine lange, lange Pause. Es wurde ganz lange nicht gezeigt. Also Bentancur wurde nicht gezeigt. Der Zusammenstoß wurde gar nicht gezeigt. Also es war schon, ich habe Schlimmeres erwartet am Ende des Tages. Sehr, sehr, sehr glücklich, dass halt nichts Schlimmeres passiert ist. Direkt danach sind ja die ganzen Wechsel passiert. David hat schon gesagt, Bergwall, Gray, Kulusevski sind reingekommen. Spence ist dann für Porro reingekommen, der ein bisschen angeschlagen war. Timo Werner für Johnson und dann Richarlison hinten raus auch noch für Sonny. Ja, also wie gesagt, Bergwall fand ich auch sehr stark. Kulusevski fand ich noch stärker. Also der hat innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, wie 11 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gehabt. Fand ich wieder sehr, sehr ansprechend. Eine interessante Entscheidung von Ange, ihn draußen zu lassen. Auch wenn ich ihn nicht als Flügelspieler sehen will, hat er in dem Spiel schon mal wieder gezeigt, dass er halt einfach im Kombinationsspiel halt einfach ein sehr, sehr guter Mann ist und eine unfassbare Ballbehandlung hat. Es ist schade, ich habe so ein bisschen einfach, ich meine offensichtlicherweise, aber ich habe irgendwie mich an die Hinrunde der letzten Saison erinnert und halt wirklich irgendwie, ich wollte diesen Siegtreffer in der 98. Minute, den wollte ich irgendwie heraufbeschwören. Ich habe ihn irgendwie gefühlt, aber bei den Spurs hat ihn sonst leider keiner gefühlt.
Ja. Ja, ich hatte auch zwischenzeitlich nochmal an das Sheffield-Spiel letztes Jahr gedacht. Oder an andere Spiele, auch Brighton war ja auch ganz spät, der Siegtreffer. Aber ja, trotz auch in der langen Nachspielzeit wurde es dann doch nichts mehr mit dem Sieg und so. Vielleicht können wir da jetzt auch mal dann so ein bisschen die Diskussion abrunden. So steht man jetzt nach einem Spieltag mit dem Unentschieden da, was per se ja überhaupt nicht schlimm ist. Wir erinnern uns, letztes Jahr haben wir am ersten Spieltag auch 2-2 gegen Brentford gespielt. Also um Gottes Willen. Ich glaube, es ist mehr die Art und Weise, die jetzt so einen faden Beigeschmack hinterlässt. Wie gesagt, Leicester eigentlich Abstiegskandidat. Die hat man wirklich gut aussehen lassen dann in der zweiten Halbzeit. Aber um Gottes Willen, wie gesagt, auch noch Udogie Rückkehr aus der Verletzung. Bentancur, Copa America. Ich glaube, das ist jetzt noch kein Grund zur Beunruhigung. Ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil man eben so gut dominant war in der ersten Halbzeit. Ich bin jetzt mal gespannt auf das Heimspiel gegen Everton am Wochenende, die ja auch sehr schlecht reingestartet sind. 3-0 verloren gegen Brighton. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ich glaube schon. Und
Ja.
ja, da muss ein Sieg her. Bin ich auch ganz guter Dinge. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt personell, wie Ange die Mannschaft aufstellt, ob Kulusevski wie reinkommt. Könnte ich mir schon gut vorstellen, wäre, denke ich, auch gerechtfertigt, ob vielleicht ein Archie Gray oder ein Barry Wild spielen, ob Bissouma zurückkehrt dann, also wie er logisch
By
ist.
the way, wie fucking dumm, Alter. Ey, so honestly. Es ist so, oh, das sind so Dinge, wo ich dann einfach gar kein Verständnis mehr habe. Als Profifußballer Lachgas zu konsumieren, was in England verboten ist, ist schon eine Sache, nicht so wahnsinnig smart. Aber das dann in einem irgendwie TikTok oder Instagram Livestream zu machen, so wie dumm kann man sein? Also wirklich, solche Sachen
Ja.
erwarte ich halt schon von einem Profifußballer, dass er da weit genug denkt. Völlig zu Recht dann natürlich suspendiert worden. Ja, keine Ahnung, wollen wir einfach mal tippen, wie die Aufstellung zum Spiel gegen Everton aussehen könnte, weil es könnte ja durchaus, also es gibt ja durchaus unterschiedliche Meinungen im Netz und in der Fanbase, wer da jetzt starten sollte. Ich denke, wenn verletzungstechnisch nicht irgendwas dazukommt, sind die hinteren fünf wieder klar. Ich glaube, da werdet ihr nicht widersprechen. Vicario, Porro, Romero, Van de Ven und Udogie. Aber wie sieht das Mittelfeld aus? Also für mich ist Maddison nach seiner Leistung gegen Leicester gesetzt. Da war mit der beste Spieler auf dem Platz, wahrscheinlich der beste Spieler. Aber wie sehen die anderen beiden aus? Kommt natürlich auch darauf an, ob Bissouma wieder dabei ist, aber gehen wir mal davon Stand jetzt aus. Bentancur wird sicherlich ausfallen. Wen würdet ihr als den Aufbauspieler und den, sag mal, Box-to-Box-Player, wen würdet ihr da nominieren für die Startelf gegen Everton?
Puh. Finde ich sehr schwierig zu sagen.
Ja, warum nicht einfach mal Archie Gray und Berrywall?
Ja, also Bergwall würde ich auf
Man
jeden Fall
sollte
aufnehmen.
da, glaube ich, mal den Versuch wagen. Kulusevski auf der 8, ja, kann sein, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich befürchte, der wird auf rechts starten.
Gehe ich auch
Ja,
davon
also
aus.
ich gehe davon aus, ich rechne ehrlich gesagt mit, also die einzige Variable für mich ist halt, also ich denke nicht, dass Bissouma und Sarr spielen werden. Also Maddison, Gray, Sarr oder Maddison, Gray, Berrywall. Plus vorne Son, Solanke, Kulusevski. Ist mein Guess.
Ja, also ich gehe davon aus, dass Bissouma spielt, wenn
To
er
be honest,
von
ich glaube
seinem.
nicht, die Kommentare von Ange waren wirklich schon ziemlich hart. Also er hat auch ja gesagt, dass er sich das Vertrauen wieder aufbauen muss und so. Also ich weiß es nicht, ist nur eine Vermutung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er ihnen vielleicht nochmal ein bisschen einen Denkzettel nochmal gibt und ihn vielleicht nochmal ein Spiel
Zu
rausgehen lässt.
Recht. Ich bin ehrlich, ich habe die Kommentare nicht mitbekommen, aber es würde total zu Postecoglou passen, dass er erwartet von seinen Spielern eine Disziplin und einen einfach einen einen gewissen Willen und eine gewisse Persönlichkeit. Und die hat Bissouma halt mit dieser Aktion einfach nicht gezeigt. Und es würde mich dann dementsprechend, wie gesagt, ich habe die Kommentare nicht gelesen, aber wenn die wirklich so hart waren, dann
Er hat halt
ja, halt
gesagt,
für einen
dass.
Fußballtrainer, der über seinen Spieler spricht. Aber ja, vielleicht, ich meine, ich fände es durchaus interessant, Gray auf der 6 zu sehen. Ich fand ihn gegen Leicester relativ unauffällig, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also er hat jetzt nichts Außergewöhnliches gemacht, aber halt auch nichts falsch. Gegen Everton wäre es dann natürlich super spannend. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er beide 18-Jährige bringt, obwohl er das natürlich gegen Leicester auch gemacht hat. Die sind auch beide in die Partie gekommen, in einer Phase, in der die Tottenham kaum noch Kontrolle über das Spiel hatte. Also die bis zur Verletzung von Bentancur sind die Spurs ja geschwommen, more or less. Oder beziehungsweise hatten keine Kontrolle mehr. Und da hat er auch die beiden 18-Jährigen reingeworfen. Ob er das jetzt gegen Everton von Anfang an macht, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Fände aber sehr, sehr interessant. Ich würde jetzt aber mal davon ausgehen, dass er, wenn wir jetzt sagen, dass Bissouma vielleicht nicht in der Startelf steht, dann Gray, Saar und Maddison, Kulusevski auf rechts, Solanke und Sonny natürlich. Falls Bissouma doch spielen sollte, würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass Bergwall auf der 8 spielt, der wirklich eine sehr ansprechende Performance hatte. Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch tatsächlich sehr viel Lust auf das Spiel gegen Everton. Ist jetzt nicht so, als hätte mir die erste Partie irgendwie schon die Saison verdorben. Tatsächlich habe ich versucht, das ein bisschen zu reflektieren, und ich kann da sehr viel Positives rausnehmen aus dem ersten Spieltag. Natürlich, das Ergebnis nicht gut, und die Tatsache, wie leicht wir uns eben von Rückschlägen verunsichern lassen, das ist sehr, sehr, sehr ja, auffällig. Und da muss man irgendwie ansetzen, das ein bisschen, dass solche Sachen besser zu kontrollieren. Aber rein von der Spielanlage und so weiter fand ich das schon sehr gut. Und ich wiederhole, in 9 von 10 Fällen gewinnen wir dieses Spiel. Und ich finde, das ist was, worauf du durchaus aufbauen kannst.
Ja, schön gesagt. Fasst das Ganze, glaube ich, ganz gut zusammen. Das können wir den Blick jetzt auch nach vorne richten auf das nächste Spiel. Premier League ist wieder zurück. Ich freue mich auch. Nächste Folge müssen wir nochmal schauen. Ich werde wahrscheinlich leider nicht dabei sein, weil ich dann nochmal einen kleinen Urlaub mache, wie ich jetzt zugeben muss. Und genau, dann sind wir mal gespannt aufs Spiel gegen Everton.
Kurze Tipps noch zum Abschluss der Folge. Erstes Heimspiel der Saison.
2-0 Tottenham.
2-1.
3-1, mein klassischer
Ja,
Tipp.
wobei
Das
ich muss auch sagen, wir kriegen ja Clean Sheet, ist ja
kriegen
absolutes
wir
Wunder, deshalb vielleicht auch besser
noch.
3-1.
Ja.
Genau. Aber solange wir gut spielen und einen Sieg mitnehmen, ist mir relativ egal, wie es dann am Ende ausgeht. Ja, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen, der neuen Premier League-Saison. Wir hören uns dann auf jeden Fall in einer Woche wieder nach der Partie gegen Everton. Ich hoffe, ihr ja, habt das Unentschieden gut verdaut. Habt bis dahin eine schöne Zeit und kommen bis bald.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.